Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees und ich begrüße Sie ganz herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier vor der Deutschlandfunkbühne auf der Leipziger Buchmesse. Deshalb müssen wir etwas lauter sprechen als gewohnt. Sie werden es hören. Und ebenso begrüße ich freilich alle Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten daheim oder unterwegs. Ich begrüße Sie zu einem Büchermarkt für die jungen Leser, der in den kommenden 25 Minuten gewidmet ist dem Gastland dieser Messe, genauer der tschechischen Kinder- und Jugendbuchliteratur, und zwar nicht nur der aktuellen, sondern auch jener der vergangenen 100 Jahre. Dafür habe ich hier zwei Gäste sitzen, die auf herausgehobene Weise informiert sind über unser heutiges Thema. Dies sind zum einen der mehrfach ausgezeichnete österreichisch-tschechische Schriftsteller Michael Stavaric, den ich bitte mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen.
Vielen Dank.
Und ebenso laut und euphorisch den Verleger und Büchermarktmitarbeiter Christoph Harker. Michael Stavaric, 1972 im tschechischen Brünn geboren, hat vor seiner Übersetzer- und Schriftstellerkarriere zwei bemerkenswerte Anstellungen gehabt. Und schwer zu entscheiden ist, welche mehr beeindruckt. Michael Stavaric war sowohl Sekretär des tschechischen Botschafters Jiří Gruša, aber auch Lehrbeauftragter für Inlineskating an der Sportuniversität Wien. Inzwischen hat Michael Stavaric etliche Preise für ebenso viele Bücher erhalten. Darunter sind nicht nur Romane, die das erwachsene Feuilleton hochlobt, sondern auch Kinderbücher. Hallo, Herr Stavaric.
Hallo.
Und Christoph Harker, ebenfalls 1972 geboren, allerdings in Reutlingen, ist Germanist, Slavist und glühender Fußballfan des eher glücklosen Wuppertaler Sportvereins, von dem er mich bislang ebenso wenig hat überzeugen können wie für seine Liebe zu Innereien, Kutteln und dergleichen mehr. Mit seinem in Wuppertal und Wien beheimateten Arco Verlag hat er dagegen ein gutes Händchen bewiesen und etliche deutschsprachige Schriftsteller aus den böhmischen Ländern wiederentdeckt, darunter 2007 das brillante Jugendbuch Klapperzahns Wunderelf von Eduard Bass aus dem Jahr 1922. Das Café Arco, um die Jahrhundertwende Zentrum der Prager Kaffeehausliteratur, ist Namenspate seines Verlags. Christoph Harker ist unter anderem Herausgeber etlicher Editionen, darunter von Paul Zech, Max und Leni Herrmann, Ulrich Becher, Fritz Beer, Erika Mann und Ludwig Winder. Guten Tag, Herr Harker.
Ja, guten Tag.
Wir haben vereinbart, dass wir kein reines Frage-Antwort-Spiel hier veranstalten, sondern dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen wollen. Beginnen wir mit unserem tschechischen Gast, beginnen wir mit Michael Stavaric. Herr Stavaric, wer sind Ihre persönlichen Helden der tschechischen Kinder- und Jugendbuchliteratur und warum?
In der Tat würde ich da eher weit in die Vergangenheit gehen, nämlich in meine Kindheit, die ich ja doch dankenswerterweise durch meine Eltern bedingt in Brünn eine Weile verleben durfte und dort dann zum ersten Mal als kleiner Junge mit der tschechischen Kinderliteratur in Berührung kam, die letztendlich ja alles noch unter dem Deckmantel des Kommunismus so eine gewisse Art von Sonderstellung genossen hat. Und die Helden könnte man jetzt vielfach natürlich aufzählen und einige sind weniger bekannt, andere bekannter. Auf jeden Fall muss ich die Ameise Ferdinand erwähnen von Ondřej Sikora, die ich vergötterte als Kind, dem auch irgendwie so als typischer, so ein bisschen Anti-Held erschienen ist, weil eine Ameise, die zwar auf den ersten Blick sehr fleißig ist, aber auf der anderen Seite sehr umständlich ist und letztendlich in den ganzen Büchern auch so ganz bizarre Abenteuer erlebt. Das fand ich irgendwie schon als Kind faszinierend. Oder natürlich den Maulwurf von Zdeněk Miller, den alle kennen, der sich ja fast so wie Che Guevara als Ikone hält über die Jahrzehnte und Jahrhunderte wahrscheinlich. Auch eine Figur, die ja im Kinderbuch und auch im Kinderfilm dann natürlich wenig gesprochen hat. Also ich fand es immer als Kind faszinierend, dass das ein stummes Lebewesen ist und dass letztendlich trotzdem ganz viele Geschichten mittels Mimik, Gestik und der Position im Raum und wie das alles aufbereitet ist, einfach, dass das geschafft hat, auch sofort einen für sich zu gewinnen.
Sie sind selbst Schriftsteller von Romanen und zugleich Autor von Kinderbüchern. Als wir uns vor kurzem in Wien zum Vorgespräch zu dieser Sendung trafen, da sagten Sie, dass diese für Deutschland eher ungewöhnliche Doppelrolle in ihrem ersten Heimatland ganz und gar nicht ungewöhnlich ist. Also Schriftsteller von Romanen und von Kinderbüchern zu sein. Woran liegt das?
Naja, es ist, glaube ich, historisch ein wenig bedingt. Vielleicht kommen wir später auch nochmal darauf zurück natürlich, weil in der Tschechoslowakei war sozusagen das Kinderbuch, das Puppenspiel, der Kinderfilm und so weiter, war eine Möglichkeit, die Zensur zu umgehen. Letztendlich viele Leute, die sonst quasi gar nicht hätten künstlerisch arbeiten dürfen und können, weil sie auf der roten Liste oder auf irgendwelchen Indizes standen, sind dann in die Kinderbuch-Filmproduktion gegangen und haben dort quasi das umgesetzt, was sie eigentlich auch für Erwachsene gemacht hätten, aber jetzt unter dem Deckmantel des Kindergenres im weitesten Sinne.
Herr Hacker, Sie wollten auch was dazu sagen.
Ja, das stimmt. Einerseits, wir haben auch in der Sowjetunion zum Beispiel den Dietzky Pisatil, den Kinderbuchautor, als letztes Refugium für eine einigermaßen freie Kunst. Es fängt in der CSR, also der Tschechoslowakei, der Zwischenkriegszeit eigentlich schon vorher an. Also eine wichtige Rolle spielte die Redaktion der legendären Zeitung Lidové Noviny, wo also erwachsenen Autoren zugleich Kinderbuchautoren waren oder wurden und sich gegenseitig anregten und beeinflussten. Also wenn wir das Beispiel nehmen, Wladyslaw Wanschura oder nehmen wir Karel Polacek, sie haben beide Romane über den Ersten Weltkrieg geschrieben, teilweise sehr brutal, und später dann Kinderbücher auch für ihre eigenen Töchter, also diese Doppelung gab es eigentlich oft, die ist sehr typisch.
Herr Hacker, Sie haben auch bei diesem Vorgespräch, wo Sie dabei waren in Wien, wir saßen im Café Jelinek, wo wir gerade bei Helden sind, da haben Sie bereits beobachtet, dass die Figuren der tschechischen Kinder- und Jugendbuchliteratur daheim tatsächlich als Wahrzeichen gelten, anders als ihre deutschen Pendants. Wie haben wir uns das vorzustellen?
Also wenn man heute nach Prag kommt, man kann ja gar nicht vorbeikommen an den Figuren von Josef Lada, auch wenn der Schweig natürlich anderes in den Schatten stellt, aber Weihnachtskalender oder Bastelbögen aus Karton mit Josef Lada, das ist in der Tschechoslowakei, also in Tschechien hat es eine Tradition. Und wir haben Kritik von dem eben schon angesprochenen Zdeněk Miller, wir haben Späbel und Hovinek, die ich auch als Kinder zum ersten Mal, glaube ich, im Bochumer Schauspielhaus auf der Bühne erlebt habe. Also was haben wir vergleichbar im deutschen Sprachraum? Wir haben die Tigerente von Janosch, also viel später. Wir haben keine Karl-May-Puppen oder so etwas. Wir haben in der Schweiz die unvermeidliche Heidi. Ja, aber das ist schon eine Besonderheit und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass diese tschechische Kinder- und Jugendliteratur sehr eng verknüpft ist mit Illustration, mit bildenden Künstlern, die auch teilweise diese Puppen geschaffen haben und auch mit Kabarett, mit Marionetten, mit Kleinkunst. Das ist also ein Ansatz sicherlich für eine Erklärung.
Ich glaube, das Buch als Gesamtkunstwerk zu betrachten und ein ganzes Universum drumherum zu schöpfen und schaffen, das zeigt, wie vielschichtig letztendlich solche Dinge aufgefasst werden können. Und ich noch mal eine Anmerkung noch dazu, dass in der deutschen Literatur oder auch in Österreich natürlich, auch nicht nur in Deutschland, dass man als Autor, der für Erwachsene schreibt, eigentlich komisch dann betrachtet wird von den Kollegen, wenn man erzählt, man macht auch für Kinder Sachen. Ja? Die sehen das als etwas Geringschätzigeres irgendwie an und fragen dann immer manchmal nach, ja warum und weshalb. Und da merkt man aber sofort, dass sie irgendwie gar kein wirkliches Gespür für die Wichtigkeit dieser Kinderliteratur haben, die letztendlich ja dazu führt, dass man sich später vielleicht da anderen Erwachsenenliteratur erst zuwendet und sich dem hingibt und sich damit davon irgendwie mittragen lässt und dass man das später tatsächlich als etwas Identitätsstiftendes für sich betrachten kann.
Weshalb machen Sie es mal unabhängig von den Argumenten, die wir natürlich, wenn es um Zensur geht, hatten bei früheren Autoren? Sie müssen keine Zensur, glaube ich, mehr umgehen. Weshalb machen Sie das? Doch nicht einfach nur aus Bildungsauftragsgründen.
Ich mache das, weil ich tatsächlich denke, dass es dadurch Kindern leichter später zugänglich sein wird, sich mit komplexen, schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Und nämlich diese Themensetzung, das war auch immer etwas, das mir so in der tschechischen, tschechoslowakischen Literatur und Kinderliteratur maßgeblich schien, weil es eben nicht darum ging, Dinge zu verniedlichen und sie in irgendeiner Art und Weise so unter pseudopädagogischen Konzepten den Kindern gerecht irgendwie in kleinen Häppchen anzubieten, sodass sie die vielleicht irgendwie ein bisschen verstehen können, sondern tatsächlich in der gesamten Tragweite dessen, also mit all der Ironie, mit all den Brüchen, mit all den quasi schon Dingen, die aus der Erwachsenenwelt kommen und die schon im Kinderbuch letztendlich allen zugänglich sein müssen. Also auch diese weg von diesen Kinderbüchern, die irgendwo irgendwie draufsteht, geeignet von 2 bis 4 Jahren und von 4 bis 6 Jahren und so weiter, sondern dass auch alle Kinderprodukte quasi gleichermaßen für Kinder und Erwachsene beschaffen sein müssen.
Und Ihr Klapperzahns Wunderelf, Herr Haker, ist ja so ein Buch, auf dem kein Alter steht, sondern es ist geschrieben für kleine und große Kinder, Jungs?
Es ist geschrieben für kleine und große Jungen und ich habe Besprechungen im Kopf, wo gesagt wurde, es ist für alle, die Fußball lieben, aber wer keinen Fußball liebt, wird auch begeistert sein und es ist auch für Mädchen. Aber das ist vielleicht doch spannend, auch dieses Zusammenkommen Erwachsenenautor, Kinderautor. Also man hat um 1930 eine Revolution in der Kinder- und Jugendliteratur. Man nimmt sie ernster und sie wird moderner. Und ich glaube, das Besondere an der tschechischen Kinder- und Jugendliteratur ist diese unglaubliche Verbindung von Tradition, die aber parodiert wird zum Teil, mit Moderne, mit technischer Moderne.
Bleiben wir zunächst bei der Tradition, bitte. Hierzulande sind die Märchen der Brüder Grimm sehr wichtig, wenn man in unsere Tradition der Kindergeschichten eintauchen will. Welche Rolle, durchaus auch an Sie beide gefragt, spielen denn Märchen in der tschechischen Literatur, Kinder- und Jugendbuchliteratur, Herr Stavarisch?
Ich bin mit den Märchen von Karel Jaromír Erben aufgewachsen, also Prinzessin Goldhaar und weitere Märchensammlungen. Und ich glaube, dass das natürlich, aber das gilt natürlich für jede Nation und jede Kultur. Man hat seine Märchen sagen und eine gewisse Art traditionelle Erzähl- und Herangehensweise, wie man eben Themen und Märchen und all das vermittelt. Nur ein kleines Beispiel, es gibt ein Märchen von Karel Jaromír Erben, das heißt das Glück, also Frau Glück und Herr Verstand. Und allein sozusagen die Entscheidung, zwei so abstrakte Begriffe, das ist wirklich für Kinder geschrieben, wo irgendwie das Glück und der Verstand personifiziert werden, dann miteinander sprechen und eine Art seltsamen Wettstreit eingehen, um zu beweisen, wer von ihnen in der Welt wichtiger ist und mehr Bedeutsamkeit und mehr sozusagen Aufmerksamkeit verdienen würde und wie sich das alles dann auflöst. Das, finde ich, ist ein typisches kleines Beispiel, wie Tschechen schon immer herangegangen sind.
Und wir haben natürlich eine starke Rezeption internationaler Kinder- und Jugendliteratur. Man findet bei Karel Polacek, Edo Dant und Franzi Mohr wunderbare Pinocchio-Zitate und die englische Nonsense-Literatur, Lewis Carroll und so weiter, war natürlich bedeutsam. Erich Kästners Emil und die Detektive von 1929 tauchte dann einige Jahre später etwas verändert im Werk von František Langer auf, von Václav Žezač. Man ist also auf der Höhe der Zeit und man ist es auch erzähltechnisch, indem man zum Beispiel Elemente des Films, des Comics, vor allem bei Ondřej Sikora einfließen lässt und ist absolut modern. Charlie Chaplin spielt eine Rolle, Vorläufer der Graphic Novel. Also das ist eine sehr spannende Mischung.
wo wir bei Filmen sind. Wenn ich jetzt an Helden aus der tschechischen Literatur denke, denke ich an die Augsburger Puppenkäste und an den Kater Mikesch, der mir begegnet ist. Gerade hier in Ostdeutschland dürften Verfilmungen beispielsweise von Drei Nüsse, von Aschenbrödel ins kollektive Gedächtnis eingegangen sein. Ist es tatsächlich so, Michael Stavaric, dass sogar Walt Disney beeindruckt war von den tschechischen Produktionen?
Also ich habe vielfach darüber gelesen, dass er es war und dass er letztendlich da auch einiges an Inspiration für seine quasi Art und Weise der Entwicklung von Märchenfiguren gewonnen und bezogen hat, wie zum Beispiel diese nostalgische Herangehensweise an die Technik, die dann aber ganz moderne, ultra komische Dinge macht. Das ist etwas, das so auch aus der tschechoslowakischen Filmtradition stammt.
Und was wir vielleicht auch erwähnen müssen, ist also das kongeniale Zusammengehen von Illustration und Text. Wir kennen das aus der deutschen Kinder- und Jugendbuchliteratur mit Erich Kästner und dem Prager Juden Walter Trier mit seinen Illustrationen, der auch Eduard Bass zum Beispiel illustriert hat. Und Josef Čapek ist der überragende, nicht nur selber Kinderbuchautor, sondern Illustrator sehr vieler dieser Bücher. Josef Lada wäre zu nennen. Und Josef Čapek war ein kubistischer Maler, ein Modernist und leider auch das zu erwähnen, die innovativsten Kräfte der Kinder- und Jugendbuchliteratur kommen unter der deutschen Besatzung bzw. in Konzentrationslagern um. Das gilt für Josef Čapek, das gilt für Vladislav Vančura, das gilt für Karel Poláček. Also das ist auch sicherlich ein trauriges Kapitel, wo etwas sehr Fruchtbares auch zu einem Ende kommt.
Es ist etwas zum Ende gekommen. Welche Sachen kamen denn dann danach? Also welche Sachen kamen, wir haben ja gerade ein Hörverständnis, welche Sachen kamen denn nach der deutschen Besatzung? Wenn Sie sagen, da ist etwas zu Ende gegangen, was ist das Neue, was dann kommt?
Jan Prochaska könnte man nennen.
Ja, Prochaska könnte man auf jeden Fall nennen. Für mich irgendwie auch ganz wichtig, ein Filmemacher namens Jiří Trnka, der dann auch auf Kinderbücher hin einen großen Einfluss hatte. Der hat dann so seltsame Kinderfilme gemacht wie die kybernetische Großmutter und so, wo auch wieder so komische technische Errungenschaften mit einer seltsamen neuen quasi so Figur kombiniert wurden und dann ein ganzes Universum wieder irgendwie sich neu daraus geschöpft hat. Aber tatsächlich dann nach Kriegszeit im Sinne von Dissidentenzeit dann natürlich, also ab den 50er Jahren und wir alle kennen die tschechoslowakische Geschichte, da war das dann natürlich so, dass im Untergrund alle namhaften Autoren unter anderem eben sich auch mit Kinderbuchsachen beschäftigt haben.
Gibt es denn auch so etwas wie einen sozialistischen Realismus im Kinderbuch?
Ja, natürlich gibt es einen sozialistischen Realismus und es gibt auch sehr ehrenwerte, auch Autorinnen, um das mal zu sagen, die versucht haben, auch proletarische Literatur zu gestalten, schon in den 20er, 30er Jahren und eben nicht linientreu waren. Also man muss das nicht alles abwerten. Ein Beispiel wie Jan Prochaska ist ja von 1966, also als auch politische Bewegung in der CSSR war. Ja, aber der sozialistische Realismus, wie er da 1935 in der Sowjetunion ausgerufen wurde, war natürlich das 1934 war natürlich das Ende der freien Kunst und nicht sehr förderlich.
Ich kann mich jetzt an kein Kinderbuch aus Deutschland erinnern, in dem das Wort Kybernetik vorkommt. Sie sprachen es vorhin auch an, Herr Haker, dass auf der einen Seite die Tradition eine Rolle spielt, aber auf der anderen Seite das Moderne. Was ist das Moderne? Wie ist das Moderne dargestellt in der Geschichte des tschechischen Kinderbuchs?
Also gerade in dieser Phase, als es neue Medien gibt, also das Radio Einzug hält. Wir haben in Klapperzahns Wunderelf eine Reportage, Live-Reportage vom Dach des Londoner Stadions, wo der FC Huddersfield, damals die große Nummer in England, gegen die Klapperzahn 11 verliert. Das ist eine Art Radioreportage. Wir haben bei Polacek, Edo Dant und Franzi Mohr eine Beschreibung dieser Hauptfigur des dicken Edo Dant. Und es wird gesagt, er vertilgte so große Mengen, dass es gar nicht mehr schön war. So viel Kaffee trank er, wie in einen Benzintank hineinpasste. Das sind so ein paar Beispiele. Die Räuber fahren Motorrad und ich glaube, das wird damals schon ein großer Spaß gewesen sein. Und das geht einher eben mit Erzähltechniken, die vom Film kommen. Also es gibt sehr viele Aspekte dieser Modernität. Zdeněk Miller, um das auch nochmal zu sagen, wenn wir über die Nachkriegsliteratur sprechen, wäre ohne Ondřej Sikora nicht
gewiss und
denkbar.
Ja, natürlich. Vielleicht einfach auch so nochmal kurz zusammengefasst, es geht um den Genremix. Wenn ich ein tschechisches Kinderbuch, eigentlich fast jedes wäre da irgendwie gut geeignet, um es als Beispiel heranzuziehen. Wenn ich es nehme und dann lese und mich dann danach frage, habe ich jetzt ein Kinderbuch gelesen? War das eigentlich so ein kleiner Science-Fiction-Roman? Ist das eigentlich schon eine Graphic Novel? Welche quasi Herangehensweise ist hier drin enthalten? Und eigentlich sind alle irgendwo so ein bisschen Pate gestanden. Und das macht es dann aus, dass man eben sehr weit dieses Feld für sich fasst und begreift.
Kommen wir kurz von der Tradition über die Moderne zur Gegenwart. Wie ist denn die gegenwärtige Lage in der tschechischen Kinder- und Jugendbuchliteratur?
Es gibt immens viel an Publikationen, so wie auch in Deutschland. Stichwort 100.000 neue Bücher, also zumindest für die Frankfurter Buchmesse pro Jahr. Es ist aber natürlich so, dass die Verlage meines Erachtens nach einfach einerseits zu viele Bücher produzieren und andererseits einfach viele, die es wert wären, gehört zu werden und thematisiert zu werden, so ein wenig untergehen. Also man sagt immer, oder meine Eltern haben mir immer gesagt, nach 89, seit dem Fall quasi der Mauer wird weniger gelesen, weniger Anspruchsvolles gelesen in der Tschechischen Republik, als es vorher sozusagen in den ganzen 50er, 60er, 70er und 80er Jahren waren.
Mit welchem Buch sollten wir jetzt abschließend noch gefragt anfangen an Sie beiden, wenn wir jetzt reingehen möchten in die tschechische Kinder- und Jugendbuchliteratur? Was lesen wir, Herr Stavaric?
Also ich würde unbedingt empfehlen, Pavel Schrutt und Galina Miklinova, Die Sockenfresser, ist bei S. Fischer erschienen. Das ist im Grunde so etwas wie Die Gangs of New York von Scorsese, auf so kleine komische Sockenmonster hin betrachtet, erzählt. Also wirklich ein wunderbares, großes Universum, eine große Geschichte, die sich da einem erschließt.
Die Sockenfresser, Herr Hacker, was halten Sie gegen die Sockenfresser?
Was ich dagegen halte, das ist bestimmt sehr gut, ich kenne es nicht, aber es ist so, dass leider viele Titel auf Deutsch nicht Kinderbuchklassiker nicht mehr zugänglich sind. Ich könnte das Buch aus dem eigenen Verlag nennen als begeisterter Leser. Meine Tochter hat damals gesagt, mach es, Papa, nachdem sie es gelesen hat. Eduard Bass, Klapperzahns Wunderelf, und Bass und Polacek sind auch mit ihren erwachsenen Büchern jetzt hier neu verlegt in Leipzig. Männer im Absatz, ein Fußballroman von im Mitteldeutschen Verlag. Das zeigt eigentlich auch ganz schön das Spektrum, was es gibt und wie sich das gegenseitig beeinflusst.
Vielen Dank, Michael Stavaric und Christoph Harker, für diese sehr unterhaltsame halbe Stunde. Sehr ans Herz legen möchte ich Ihnen allen das Kinderbilderbuch Als der Elsternkönig sein Weiß verlor von Michael Stavaric, erschienen im Verlag, welcher Verlag?
Kunstanstifter-Verlag.
Im Kunstanstifter-Verlag ist das, genau. Illustriert von Linda Wolfsgruber. Natürlich auch nochmal eine Empfehlung für Klapperzahns Wunderelf von Eduard Bass. Geschrieben für kleine und große Jungs mit den Illustrationen, die wir von Pünktchen und Anton kennen.
Josef Čapek im Innenteil und außen eben Walter Trier, der kongeniale Kästner Illustrator.
Erschienen im Arco Verlag. Direkt im Anschluss geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung Aktuell, Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon von der Messebühne Leipzig verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.